eines Sinnes sein kann, weil Angela hat eigentlich die Kurzfassung der Predigt schon gehalten. Aber ich will versuchen, das noch ein bisschen auszuwalzen. Und ich möchte aber zu Anfang beten. Vater im Himmel, hab Dank für diesen Tag. Hab Dank, dass du uns die Gelegenheit schenkst, Gottesdienst zu feiern, dass wir die Gelegenheit haben, Gemeinschaft zu haben. Und danke, dass du uns hierher gezogen hast mit deinem Geist. Und wir bitten dich jetzt, dass du diesen Gottesdienst auch segnest. Denn hier werden Lieder ausgestreut und Noten und Worte und Texte aus der Bibel, aber segnen und fruchtbar machen kannst nur du. Und darum bitten wir dich jetzt. Amen. Vielleicht geht es euch ja genauso wie mir. Wenn ich mich in der jüngeren Vergangenheit mit Leuten unterhalte, irgendwelchen Leuten, dann lief das Gespräch oft ganz schnell in die Richtung: Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und bis vor kurzem habe ich gedacht, naja, das liegt vielleicht an meinem zunehmenden Alter oder an meinem abnehmenden Verstand. Beides ist möglich. Jedoch kommt mir inzwischen der Verdacht, dass es tatsächlich an dieser Welt liegen könnte. Wir Menschen haben heutzutage so viele wissenschaftliche Erkenntnisse, so viele technische und finanzielle Möglichkeiten, wir könnten diese Erde wirklich in einen angenehmen Ort für jeden verwandeln. Wir könnten. Aber das passiert nicht. Im Gegenteil. Die Lebensbedingungen scheinen für viele Menschen immer schlechter zu werden. Und das wirft für mich die Frage auf, in was für einer Zeit leben wir heute eigentlich? Ein Journalist schrieb zum vergangenen Jahreswechsel sinngemäß: Es ist heutzutage schon schwierig, überhaupt noch den Überblick zu behalten. Kriege, Krisen, Katastrophen nehmen überhand und daneben sieht man politische Entwicklungen, die sowohl den Menschen als auch die Schöpfung gleichermaßen verachten und bedrohen. Und die Regierenden dieser Welt scheinen unfähig, die drängendsten Probleme auch nur ansatzweise lösen zu können oder es überhaupt zu wollen. Wer steigt da noch durch? Wer kann das deuten? Mit Zeichen kennen wir uns ja eigentlich ganz gut aus, mit Schriftzeichen zum Beispiel oder mit Verkehrszeichen. Die richtig deuten zu können, ist nicht nur praktisch im Alltag, sondern manchmal sogar lebenswichtig. Doch wie steht es mit den Zeichen der Zeit? Darum geht es auch in dem ersten Bibeltext in der heutigen Predigt und ich lese aus Lukas 12 die Verse 54 bis 57 nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus wandte sich an die Volksmenge und sagte: Wenn im Westen eine Wolke aufsteigt, sagt ihr sofort, es gibt Regen, und so kommt es dann auch. Und wenn der Südwind weht, sagt ihr, es wird heiß. Und auch das trifft ein. Ihr Heuchler, ihr beobachtet die Erde und den Himmel und könnt so das Wetter beurteilen. Wieso könnt ihr dann nicht die gegenwärtige Zeit beurteilen? Warum macht ihr euch nicht selbst klar, was vor Gott richtig ist? Im Vorfeld dieser Worte hatte Jesus den Jüngern eröffnet, dass sein Evangelium nicht nur Frohsinn und Heiterkeit verbreiten wird, sondern dass seine Botschaft die Bevölkerung erschüttern und entzweien wird. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen sind für die Zukunft angesagt, sondern Streit. Konflikte dämmern herauf. Um das Geschehen richtig einzuordnen, müssten die Vorzeichen erkannt werden, die Zeichen der Zeit richtig gedeutet werden. Aber was sind das für bedeutsame Zeichen und wie sind sie zu verstehen? Es scheint so, dass Jesus davon ausgeht, dass seine Zuhörer diese Zeichen wohl schon richtig erkennen und deuten könnten. Wenn sie nur wollten. Weil sie es aber nicht tun, nennt er sie im Text Heuchler. Wohl jeder kennt den schönen Satz, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und das meistens sogar aus dem eigenen Sprachgebrauch. Was ich nicht weiß, das geht mich ja auch nichts an und darauf muss ich auch nicht reagieren. Und verantwortlich bin ich schon mal gleich gar nicht. Gott hat sich sowohl in der Geschichte Israels als auch in seinem Handeln in der Welt und durch seine Weisungen immer wieder offenbart. Wir wissen also von ihm und von seinem Willen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, steht in Micha 6. Und durch dieses uns Gesagte, durch dieses Wissen, könnten wir Menschen die Zusammenhänge zwischen diesseitiger und jenseitiger Welt von Fall zu Fall durchaus richtig einschätzen. Doch dieses Wissen ist oft unter der Oberfläche unseres Bewusstseins verborgen. Es liegt irgendwo tief verschüttet unter Ablenkungen und Interessen aller Art. Dieses Wissen um die Absichten Gottes gerät uns Menschen zunehmend aus dem Blick. Und keiner, zumindest keiner der damaligen Zuhörer Jesu, vermisst es ernsthaft. Und so fordert uns Jesus mit diesen Worten heraus. Was sind für uns Zeichen der Zeit? Was bedeuten sie? Es passiert doch so viel in unserem Umfeld. Wir haben gerade die dicken Zeitungen gesehen. Wir sind über das Weltgeschehen meistens bestens informiert. Beruhen die Ereignisse der Geschichte nur auf Zufällen? Sind sie Ergebnis willkürlicher, politischer oder wirtschaftlicher Entscheidungen? Sind Naturkatastrophen nur physikalische Phänomene, die eben einfach so dazugehören? Oder sind es Hinweise auf etwas viel Bedeutsameres? Der Weltmensch mag sich angesichts der derzeitigen Situation der Erde die Haare raufen. Ob nun aus Angst oder vor Zorn. Der Fatalist sagt, das Leben ist kurz, hart und endet immer tödlich. Es ist also vollkommen sinnlos, sich darüber aufzuregen. Und der Christ meint, wir haben doch Gottes Wort. Lesen wir Matthäus 24 oder die Offenbarung, da steht alles drin. Wir leben nun mal in der Endzeit und die Bibel behält recht, basta. Aber das kann noch nicht alles sein. Es geht Jesus nicht um allgemeine Hinweise auf die Zukunft der Menschheit. Natürlich steigt die Gefahr von inneren Unruhen, Versorgungsengpässen und vielleicht sogar von kriegerischen Konflikten, vielleicht sogar hier bei uns. Da sollte man sich Vorräte anlegen und irgendwie vorbereitet sein, um einigermaßen gut durch die Krisen zu kommen, um sich zu retten. Jedoch, um das zu wissen, muss man kein Christ sein. Jesus geht es hier um eine ganz andere Art von Rettung. Nicht um das Bestehen der Menschen in einer Notsituation, es geht ihm um das Bestehen der Menschen vor Gott. Jesus sieht ihre innere Einstellung, ihr Handeln im Licht Gottes. Und in Vers 57 steht: Warum macht ihr euch nicht selbst klar, was vor Gott richtig ist? Das ist der Punkt. Was ist vor Gott richtig? Vor Gott und nicht vor unserem moralischen Empfinden. An dem Weltgeschehen könnt ihr doch ablesen, wo es hinausläuft, wenn Menschen sich in ihrem Denken von Gott trennen, wenn sie seinen Weisungen zuwiderhandeln. Das, was da draußen im Großen abläuft und was herzlich schief läuft, hat seine Wurzeln im Kleinen, bei jedem Einzelnen, auch bei uns. Und die Konsequenzen daraus wird jeder ganz persönlich und im vollen Umfang selbst tragen müssen. Es gibt keine Unbeteiligten, die Zeichen der Zeit gehen jeden an. Und Jesus wird im folgenden Kapitel noch deutlicher und ich lese im anschließenden Text Lukas 13, die Verse 1 bis 5. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen: Meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil sie so etwas Schreckliches erlebt haben? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turmes von Schiloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Der Vorwurf Jesu, ihr Heuchler, hängt noch im Raum. Da war es wohl das Bedürfnis seiner Zuhörer klarzustellen: Moment mal, so falsch liegen wir doch gar nicht. Da gibt es doch ganz andere Übeltäter, wie man an deren Schicksal leicht ablesen kann. Pontius Pilatus war bekanntlich kein angenehmer Zeitgenosse. Er hatte wohl noch eine Rechnung offen gehabt mit ein paar Galiläern und ließ die Pilger kurzerhand beim Opfern im Tempel ermorden, sodass sich ihr Blut mit dem der Opfertiere vermischte. Blut ist der Sitz des Lebens und über das Leben wacht der Schöpfer. Wird Menschenblut vergossen, schreit es zu Gott. Denn wer es vergießt, vergreift sich am Bild Gottes und damit am Schöpfer selbst. Dagegen war das Blut der Opfertiere damals ein besonderer Ausdruck göttlicher Gnade. Gott akzeptierte das Leben dieser unschuldigen Opfertiere und verschonte dafür das Leben der Sünder. Das Ineinanderfließen von Frevel und Gnade war für die Menschen damals ein Zeichen größter Abscheulichkeit. Und so ein Tod erschien ihnen als eine besonders harte Strafe Gottes. Dort mussten wohl sehr böse Menschen gestorben sein. Damals wie heute reden Leute ja gern über die Verfehlungen anderer. Darum berichtete man Jesus davon und der ging sogar noch weiter und erinnerte die Zuhörer an die 18 judäischen Landsleute, die von einem einstürzenden Turm erschlagen wurden. Für seine Zuhörer waren das alles göttliche Strafgerichte. Doch Jesus deutete die Ereignisse in diesem Zusammenhang nicht als Gericht Gottes, auch nicht schicksalhaft oder politisch, sondern er deutete sie geistlich. Es geht ihm weder um den Konflikt zwischen Juden und Römern, noch um die Frage, wer ist nun eigentlich schuld an so einem Unglück. Vielmehr ist zu bedenken, welche Frage stellen uns die Opfer von Gewalttaten und Naturkatastrophen? Was ist die Frage der Sterbenden an die Lebenden, der Behinderten an die Unversehrten, der Kranken an die Gesunden, der Elenden dieser Welt an die, die im Überfluss leben? Sie fragen uns, woher nehmt ihr eure Sicherheit, euer Selbstvertrauen? Glaubt ihr wirklich an eure Überlegenheit oder ganz einfach an euer Glück? Oder meint ihr, dass ihr besser seid als wir? Und diese stumme Frage wird zurechtgestellt, denn wir Menschen neigen dazu, unser Wohlergehen als eine Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Ja, als unser gutes Vorrecht, das niemand antasten darf. Dabei leben doch alle, wirklich alle, einzig und allein von der Gnade Gottes. Jeder Tag ein unverdientes Geschenk. So hinterfragt Jesus seine Zuhörer im Namen der Pilatusopfer und im Namen derer, die vom Turm von Schiloach erschlagen wurden. Meint ihr, dass ihr weniger schuldig seid als jene? Meint ihr vielleicht, Gott hat euch lieber als die da so grausam getötet wurden? Und das war wohl der Gedanke derjenigen, die Jesus auf das Geschehen ansprachen, die sich von ihm gerne ihre Güte bestätigen lassen wollten. Und dahinter steht der Wunsch nach einer beruhigenden Erklärung. Eine Erklärung, die einem selbst erlaubt, sich in die behagliche, neutrale Zone zurückzuziehen. Das geht mich doch eigentlich gar nichts an. Das hat nichts mit mir zu tun und meiner Beziehung zu Gott. Und Jesus belehrt die Leute und sagt ihnen, das geht euch sehr wohl etwas an. Ihr seid nicht besser als jene. Und wenn ihr nicht umkehrt, solange noch Zeit ist, wird auch euch das Verderben treffen. Es läuft auf Umkehr hinaus. Umkehren, umdenken, umdrehen, Einstellung und Verhalten radikal, also von der Wurzel her ändern. Umkehr betrifft jeden. Und das nicht nur einmal im Leben, sondern immer wieder, täglich. Die Männer, die damals mit Jesus sprachen, hielten sich für fromme Juden. Sie meinten aus diesem Grund, mit Gott ganz im Reinen zu sein, genauso wie wir uns heute für fromme Christen halten. Die Jesus angenommen haben, ihn als Sohn Gottes bekennen, die den Heiligen Geist haben und täglich Liebe und Vergebung üben. Würde eine Wende um 180 Grad uns nicht vom rechten Weg abbringen? Nun, wenn es so wäre, dann ginge uns dieser Text der Bibel ja gar nichts an. Das ist jedoch nicht der Fall. Das Reden über andere lenkt ganz wunderbar von eigenen Zielverfehlungen ab, damals wie heute. Jesus will seine Zuhörer bereit machen, sich von aller Überheblichkeit, von allen Einschätzungen und Verurteilungen zu trennen. Er will sie bereit machen, sich ein barmherziges und demütiges Herz schenken zu lassen, den anderen anzunehmen und die Zeichen der Zeit klar zu deuten, die Zeichen der Zeit, die uns Umkehr predigen. Aber mit welcher Konsequenz? Was können wir denn nun praktisch tun? Zum einen, gemessen an den Problemen der Welt, eher wenig. Wer gründet schon ein Missionswerk oder ein Waisenhaus? Wer hat den Mumm dazu? Und überhaupt die Grenzen der eigenen Möglichkeiten ausloten? Das tun wir nur ungern. Wir schätzen unseren Besitz, unsere Versicherungen, unsere kleinen Notgroschen, unsere persönlichen Freiräume. Und Jesus verlangt auch nur in Ausnahmefällen, all das aufzugeben. Meist bleibt unser Tun auf die direkte Umgebung beschränkt, das Annehmen des anderen, die Freundlichkeit, die Bereitschaft zu vergeben. Und das ist auch gut so. Zum anderen können wir wirklich viel tun, nämlich beten. Unser Gebet kann manches bewegen. Unser Gebet ist selbst auch wieder ein Zeichen. Es weist hin auf Gott, ich, der ich selbst fast nichts vermag, wende mich an den, der alles vermag. Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Not lehrt beten, heißt es, so wie Jona im Bauch des Meeresbewohners neu lernte, Gott zu suchen und zu erfahren. Und dort musste er auch lernen, dass Weggehen eben keine Alternative ist. Die Zeichen der Zeit können und sollten wir erkennen. Das Böse, das sich heute aufbläht und mächtig wird. Genauso wie das Reich Gottes, das gleichzeitig hereinbricht in unsere Welt, was leider vielen verborgen bleibt. Wir sollten wissen, auf welcher Seite wir stehen. Eine neutrale Zone gibt es nicht. Die Menschheit wird ihren Weg gehen. Sie wird sich selbst nicht retten, da sie es gar nicht kann. Es gibt nur einen, der retten kann, der die Rettung schon vollbracht hat, Jesus Christus. Ein bekannter Theologe, Helmut Thielicke, hat im vergangenen Jahrhundert sinngemäß gesagt, je weniger ein Mensch an sich selbst zweifelt, desto mehr zweifelt er an Gott. Wer sich der eigenen Frömmigkeit, Herzensgüte und Gesetzestreue ganz und gar sicher ist, der braucht weder Umkehr noch die Gnade Gottes noch das Blut Jesu. Wir könnten den schrecklichen Zeichen der Zeit mit Gleichmut begegnen und auf das Wort verweisen, das uns sagt, es muss so kommen. Doch angesichts von Tod und Leid steht uns ein Achselzucken nicht zu. Beides, Umkehr und Gebet, ist notwendig. Denn wie können wir von Gott das Große erwarten, wenn wir uns selbst für das Kleine zu schade sind? Der lebendige Herr Jesus ist hier. Das Reich Gottes ist hier in seiner Gemeinde. Und das sollte auch jeder wahrnehmen können, der eine Christengemeinde besucht. Das liegt in unserer Verantwortung. Das Reich Gottes beginnt in jedem Einzelnen. Es ist zu kostbar, als dass wir es an den Grenzen unseres Wohlbefindens enden lassen dürfen. Jesus Christus spricht, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Lasst es uns auch sein. Amen.